Elia. Lasst uns noch mal 1. Könige Kapitel 17, den ersten Vers betrachten. 1. Könige Kapitel 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. Ahab war der König Israels. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Elia taucht einfach vor dem König Israels auf und sagt zu ihm: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Er sagt nicht: Ab, ich stehe vor dir, sondern er sagt: Ich stehe vor dem Herrn, vor dem Gott Israels. Ich stehe vor dem lebendigen Gott. Ahab, und der lebendige Gott sagt dir durch meinen Mund: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Und dann sprach der Herr zu ihm, dass er an den Bach Krit gehen soll, dass er dort mit Wasser versorgt wird und dass die Raben ihn speisen werden. Morgens und abends mit Brot und mit Fleisch. Und Karin sagt immer so schön, dass die Raben das Brot und das Fleisch vom Tisch des Königs geklaut haben und es dem Elia gebracht haben. Da war noch Überfluss an der Tafel des Königs. So, und es regnete nicht mehr, und zwar 3,5 Jahre lang nicht. Das heißt also, die konnten zumindest 3 Jahre in der ersten Zeit, ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit Elia zum König Ahab gekommen war, wahrscheinlich 3 oder 4 Jahre konnten die keine Ernte einfahren, weil es nicht regnete. Und da gab es dann die Hungersnot, es war kaum noch Gras zu finden. Irgendwo gab es immer noch Wasser, aber nicht viel. Und Elia war nicht zu finden. König Ahab suchte ihn. Und er fand ihn nicht. Er ließ ihn suchen. Und er wurde nicht gefunden. Gott schickte ihn, als der Bach Krit am Versiegen war und kein Wasser mehr zu finden war und die Raben dann auch aufhörten, Brot und Fleisch zu bringen, schickte Gott den Elia nach Zapat in eine Stadt oder in einem Dorf des heutigen Libanon, nahe von Sidon. Und dort sollte ihn eine Witwe versorgen. Und in der Apostelgeschichte heißt es, dass die Witwe versorgt werden sollte. Und Gott schickt den Elia zu einer Witwe, die ihn versorgen sollte. Genau andersrum. Also, was ich gelernt habe, ist, es gibt immer 2 Seiten. Ja, die Witwen sollen von uns versorgt werden, aber die Witwen können auch aufgefordert werden, uns zu versorgen. Mit Jesus zogen etliche Frauen. Und da steht doch tatsächlich in der Bibel, dass die Frauen dafür sorgten, dass die Jünger zu essen hatten und Jesus. Geld kam von den Frauen. Aber normalerweise soll es doch so sein, dass die Männer das Geld den Frauen und somit die Versorgung sichern. Da waren ja auch Männer mit Jesus. Und es waren ja Tausende, die Jesus so manches Mal nachfolgten und zu denen Jesus dann gesprochen hat. Ja, ich erinnere, einmal waren es 5.000 und es war Abend geworden und die 5.000 hatten den ganzen Tag nichts gegessen, hatten vergessen, sich Butterstullen zu schmieren morgens. Die waren so begeistert von Jesus, dass sie nichts anderes sahen als Jesus und wir wollen in der Nähe von Jesus sein. Die meisten verstanden nicht viel von dem, was Jesus predigte. Aber in seinen Worten, die er sprach, war Kraft. war Geisteskraft. Und er heilte die Kranken und befreite die, die von bösen Geistern besessen waren. Und Jesus versorgte dann die 5000. Da waren nur 5 Brote und 2 Fische vorhanden. Und Jesus sagte seinen Jüngern, lasst sich das Volk setzen und dann nehmt das Brot, brecht es und gebt es den Leuten und Stücke von den Fischen. Und das wurde nicht weniger. Das wurde nicht weniger. Für unseren Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, und wir brauchen keine Angst haben vor Hungersnot. Ja, der Herr wird uns versorgen. Und wenn die Versorgungsquelle, die er uns gezeigt hat, und wir dorthin gegangen sind und versorgt worden sind, wenn diese Quelle versiegt, dann sagt er uns, wo wir dann hingehen sollen oder was wir dann machen sollen. Ja, er versorgt uns. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Er sorgt für euch, sagt das Wort Gottes. Ja, und das tut er nicht einmal und dann ein Jahr lang nicht. Das steht da nicht. Im Grunde versorgt er uns jeden Augenblick. An uns ist es, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er das macht. Und dieses Vertrauen und dieser Glaube, mit anderen Worten, der wird getestet. Nicht von Gott, sondern, Gott lässt es zu, sondern der Feind darf es verzögern, dass das, was wir erbeten haben, zu uns kommt. Aber es wird zu uns kommen. Ja, so und der beste Weg, dass es schnell zu uns kommt, ist, wenn wir Jesus loben und preisen, ihn erheben, ihn anbeten, wenn wir im Lobpreis sind. Wie hieß ein Sohn Gottes von Jakob und der Lea? Juda. Und Juda meint Lobpreis. Lobpreis. Und ein Sohn von Juda hieß, jetzt heißt es doch, eben hatte ich es noch, jetzt heißt es doch vergessen. Kann passieren, aber egal. Übersetzt heißt der Sohn Durchbruch. Bitte? Peres, Durchbruch, danke Jürgen. Halleluja. Peres, das heißt Durchbruch. Lobpreis bewirkt den Durchbruch. Dass das Erbetene von Gott durchkommt. Der Feind versucht beständig, uns das Gute Gottes vorzuenthalten. Und wenn es nur ein Cent ist, ja, der gönnt dir nicht die Butter auf dem Brot, schon gar nicht das Brot. Der will, dass du verhungerst. Ja, aber Elia kam doch und sagte dem König Israels, es wird nicht regnen, so lange, bis ich es denn ansage, dass es wieder regnet. Ja, ist das nicht von Gott, dass es nicht regnet? Nein, es war nicht von Gott, sondern, und das habe ich letztes Mal, als ich darüber sprach, schon erklärt, und wir müssen das immer wieder hören, die haben den Baal angebetet und der Baal, der hat sich ausgegeben als Regengott, Sturmgott, als Gott, der bewirkt, dass die Erde fruchtbar wird. Aber Baal war nicht Gott. Nur Gott kann Regen senden und will Regen senden und nicht irgendein gefallener Engel, der sich als Gott ausgibt. So, und wir haben eine ähnliche Situation in Deutschland, in Europa, im Grunde irgendwie weltweit. Und es werden also Baal, diesen Götzen, die die Israeliten da anbeteten, die verlangten dann sogar Kinderopfer, damit es dann auch weiterhin regnet. Und dann haben die das gemacht und haben gedacht, weil es weiterhin regnete und die Erde fruchtbar gemacht wurde, das ist Baal, der das macht. Aber Gott ist gnädig, er ist langmütig. Ja, und Und er hat trotz, dass sie den Teufel angebetet haben, hat er Regen gesandt. Aber irgendwann war Feierabend, damit das Volk irgendetwas doch vielleicht noch merkt. Und dann hat Gott seine Hand zurückgezogen und dann durfte Baal seinen Lohn einkassieren. Und sein Lohn war Dürrezeit. Wer den Verwüster anbetet, wird Verwüstung erleben. Wer den Zerstörer anbetet, wird Zerstörung erleben. Wer den Gott anbetet, der keinen Regen senden kann, der wird erleben, dass kein Regen fällt. Ist irgendwie logisch, ne? Also war es nicht Gott, der die Dürrezeit bewirkt hat, sondern es war die logische Folge dessen, was das Volk Israel zuvor getan hat, und zwar, dass sie den Baal angebetet haben. In diesem Zusammenhang müssen wir erkennen, Gott ist Liebe, und die Israeliten haben in der dürren Zeit bestimmt gefragt, wenn Gott Liebe ist, warum lässt er das zu? Aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Und er ist sogar gerecht dem Teufel gegenüber. Er kann nicht anders. In Deutschland haben die Richter ein Gesetzbuch und die müssen nach dem Gesetzbuch, was im Gesetzbuch steht, die Menschen richten. Der die Bank überfallen hat, der einen Menschen umgebracht hat, der dies, das oder jenes gemacht hat, da steht im Gesetzbuch die Strafe dafür. Und der Richter muss sich den Staatsanwalt anhören, muss sich den Verteidiger anhören, den Angeklagten anhören, Zeugen anhören. Und dann richtet er entsprechend dem, was im Gesetzbuch steht, wenn der Angeklagte für schuldig befunden wurde. Man kann sagen, Gott hat auch ein Gesetzbuch, aber er selber ist das Gesetzbuch. Er selber ist das Gesetzbuch. Und das Volk hatte den Baal angebetet und aufgrund dieser Verfehlung gab es eine gerechte Strafe. Aber diese Strafe, die Gott gegeben hat, hatte nicht die Stimmung, ich will jetzt draufhauen, die haben mich nicht mehr angebetet, als ob er es nötig gehabt hätte, angebetet zu werden. Nein. Wisst ihr, Anbetung ist nichts anderes als die Bekundung, ich will so werden, wie die Person, die ich anbete. Ja, man identifiziert sich in Filmen, wenn man noch halbwegs klar im Kopf ist und im Herzen, mit dem Guten im Film und nicht mit dem Bösen. Ja, und die Israeliten, die haben den Bösen angebetet, den Baal, und dachten, Baal ist der gute Gott. Und die wurden mehr und mehr so wie Baal. Und wir beten Jesus an, weil wir so werden wollen, wie Jesus ist. Ich will so sein, wie Jesus ist. Und der Heilige Geist ist uns gesandt worden, uns in das Bild Jesu Christi zu gestalten. So, der Teufel, nachdem er ein Volk oder eine Einzelperson verführt hat, zu tun, was er gesagt hat, zu tun, der tritt vor Gott, dem Richter, auf. Der Bernhard Koch, der hat das gemacht. Du hast das gesehen. Und nach deinem Strafgesetzbuch, das in deinem Herzen ist, verdient er jetzt diese Strafe. Und der Vater sagt, ja, ich habe es gesehen. Ich liebe ihn, aber ja, und Jesus ist der Verteidiger. Und er tritt auf und sagt, Bernhard Koch hat seine Sünde bekannt. Er hat meine hat die Gnade angenommen, die ich gegeben habe. Ich habe die Strafe am Kreuz auf mich genommen und ich plädiere für Freispruch. Ja. Halleluja. Und der Vater sagt, ja, ich habe gesehen, Bernhard Koch hat Buße getan, das heißt, er hat seine Sünde bekannt und Jesus, mein Sohn, dein Blut hat ihn gereinigt von dieser Sünde und von der daraus ergehenden Ungerechtigkeit. Ich spreche ihn frei. Die Strafe hast du, Jesus, mein Sohn, auf dich genommen. Und nur du, Jesus, konntest die Strafe auf dich nehmen, weil du ohne Sünde warst, als Mensch ohne Sünde warst, heilig warst, rein warst. Kein anderer Mensch hätte für einen anderen Menschen so stellvertretend sterben können. Halleluja. Wisst ihr, Gott ist noch langmütig und gnädig, was Deutschland betrifft, Europa betrifft. Und es werden immer mehr die Götter, die jetzt schon unbewusst von den Menschen in Deutschland angebetet werden, die werden mehr und mehr offenbar werden. Und irgendwann wird es Götzentempel geben, wie damals zur Zeit Jesu. Ja? Ephesus hatte den Tempel der Diana oder der Astarte, wie sie auch hieß, oder Asherah, wie sie auch hieß. Osterer wird die Diana hier im Westen genannt, Deutschland, Osterer. Und der Osterer wird Opfer dargebracht, werden Opfer dargebracht. Ostereier. Ja, ich denke, das sind unbewusst opfert das Volk der Osterer. Ja, und immer mehr tritt in den Hintergrund, dass es das Fest ist, an dem wir bekunden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. So, und das machen wir wieder klar. Und wir feiern dies Jahr hier in der Gemeinde kein Weihnachten. Weil es ist... Es ist für uns nicht mehr angesagt, für uns, die wir tiefer schauen können. Ja, es war schön als Kind, man wurde verzaubert und viele denken daran, was sie als Kind erlebt haben und das wollen wir doch unseren Kindern auch nicht vorenthalten. Und so geht der Brauch dann ja, weiter. Es ist nicht, höchstwahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen, dass der Heilige Geist zu Maria um diese Jahreszeit kam und Jesus in Maria gezeugt wurde. Adventszauber, ja, Weihnachtszauber. Ja, das Volk wird verzaubert, ja, es hat ja sonst nichts. Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, wenn das alles ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie zu wenig, ne? Viel zu wenig, ne? Dieses bisschen Glück, kein Sonnenschein. Ach, und in der DDR haben sie gesagt, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wenn das alles ist, ich musste neulich drüber nachdenken. Ja, es ist alles schön für Seelen, die noch nicht durchblicken, ja, dieser Zauber. Aber wenn man aufgewacht ist, ich habe gedacht, selbst die schöne Natur, ich empfinde die nicht mehr so. Jesus, wenn du nicht da bist, dann habe ich keine Empfindung, denn wird alles flach und meine Seele braucht dich, Jesus. Meine Seele hat Verlangen nach dir. Ich will dich sehen, ich will dich erleben. Wisst ihr, warum? Ich glaube, warum der Heilige Geist das zulässt, dass wir keinen Gefallen mehr an der Welt haben, weil wir Gefallen an Jesus finden sollen. Die Welt lenkt nur ab. Und je älter man wird, sagt ihr, steht ja auch schon in der Bibel, und Jakob oder Isaak waren so und so alt und sie waren lebenssatt und hatten nur noch einen Wunsch mit meinen Worten, heimzugehen. Die Welt kann das nicht bringen, was Jesus gibt. Jesus ist das Leben. Ich benötige Jesus, ich benötige das Leben. Ne? Halleluja. Ich benötige sein Wirken in meinem Körper, ich benötige sein Wirken in meinem Blut, ich benötige sein Wirken in meiner Seele. Ich benötige Jesus, den Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Ja, und er kommt nicht alle Jahre wieder, sondern er ist geboren worden und dann war er da und hat dann am Kreuz stellvertretend gelitten und ist gestorben, damit wir leben. So, also es ist gut möglich, weil die Juden feiern jetzt im Dezember Chanukka, das Lichterfest. Ja, von daher hat das doch schon eine Berechtigung, dass wir Lichter haben. Ja, so ein paar haben wir jetzt hier liegen auf den Stufen. Und es ist schön, wenn die Lichter in der Dunkelheit brennen. Ich möchte da gar nichts gegen sagen, nur wir brauchen die richtige Sicht diesbezüglich. Ja, und selbst ein Tannenbaum mit Lichtern kann bekunden, wenn man die richtige Sicht hat. Die Lichter an dem Tannenbaum sind jetzt die Christen in der Welt, auch wenn wir keinen Tannenbaum mehr aufstellen. Ja, man kann alles irgendwie drehen und deuten und sich hinschieben. Ja, also, das heißt also, da gibt es dann im September, Oktober, gibt es die drei Feste, sag du die doch mal.
Laubhüttenfest, Rosh Hashanah, das ist das Schofahornblasen, das ist der Haupt des Jahres. Und dann kommt Yom Kippur, das ist Versöhnungsfest, und dann kommt das Laubhüttenfest.
Das Laubhüttenfest ist eine Bekundung dafür, dass wir uns bergen sollen bei dem Herrn. So, und Jesus ist höchstwahrscheinlich September, Oktober geboren. Wenn er im Dezember in Maria hineingezeugt worden ist vom Heiligen Geist, 9 Monate später, ist Mitte September, ja, zu der Zeit dieses Festes. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Das Wort für Zeugen und Geburt im Griechischen ist dasselbe. Das heißt also, in dem Moment, wo Jesus gezeugt wurde, wurde er in Maria geboren. Und er entwickelte sich 9 Monate. Und dann wurde er aus Maria herausgeboren. Also von daher hat diese Zeit doch einen Sinn. Ja? Wir können den Menschen sagen, Jesus ist geboren worden. Zuerst in Maria und dann 9 Monate später aus Maria hervorgeboren. So, also ich denke, dass die Menschen zu dieser Zeit offener sind für das Evangelium als zu anderen Zeiten. Vielleicht noch, wenn Auferstehung gefeiert wird, aber doch zu Weihnachten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihnen das Evangelium verkündigen, dass Jesus in Maria geboren wurde und dass Gott, der Sohn, dann 9 Monate später durch Maria offenbar wurde. Gut, ich bin ein bisschen abgekommen von dem, was ich sagen wollte. Also alles hat im Reich Gottes, im Wort Gottes auch 2 Seiten. Ja, wenn wir Pfingsten betrachten, da kam der Heilige Geist und alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sprachen in anderen Sprachen. Die einen sagen, das Sprachenbeten, Das gilt heute nicht mehr. Das war am Anfang, die ersten 2, 3 Jahrhunderte, bis die Bibel zusammengefügt wurde als Schrift von Gott. Und dann war das nicht mehr mit Beten in anderen Sprachen. Das hat dann aufgehört. Weissagen hätte auch aufgehört. Nein, es hat nicht aufgehört. Wenn man in anderen Sprachen betet, dann versteht der andere nichts. Wenn wir zusammen in anderen Sprachen beten, dann muss der andere auch nichts verstehen, denn wir beten zu Gott und Gott versteht. Und dann gibt es die verständliche Sprache. Die verständliche Sprache eine Seite, die unverständliche Sprache die andere Seite. Dann gibt es das, gesagt wird, wir sind adoptiert worden von Gott, aber in der Schrift steht, das steht in der Schrift, aber in der Schrift steht auch, dass wir aus Gott Geborene sind, dass Gott uns gezeugt hat durch das Wort. Und dass wir eine neue Schöpfung geworden sind durch Geburt aus dem Geist. Das heißt also, da streiten sich Christen, da wird gesagt, wir sind adoptiert. Das ist die eine Partei. Die andere sagt, wir sind aus Gott geboren. Und beide haben recht. Ja, die eine Seite und die andere Seite. Unsere Seele ist adoptiert worden und wird zur Braut Jesu Christi geschmückt. Unsere Seele wird geistlich gemacht, die ist adoptiert. Aber wir sind aus Gott geborene Geister. Das heißt also, Christus in mir ist nicht geschaffen worden, ist nicht adoptiert worden, sondern ist aus Gott geboren. Und was aus Gott geboren ist, ist Gott. Und in diesem Zusammenhang, also wenn ich heute nicht weiterkomme mit Elia, ist auch egal, ne? Nicht egal, doch, weil mein Gebet war ja, dass ich spreche entsprechend der Versammelten hier, was der Heilige Geist möchte. Ja? Amen. Halleluja. So, jetzt habe ich wieder vergessen. Heiliger Geist, hilf. Hilf. So, es ist doch gut, ne? Wenn es mir so geht wie jedem von uns. Und wenn ich perfekt wäre, würdet ihr alle Angst vor mir bekommen. Ne? Okay. Ich denke gerade, was im ersten Jahrzehnt in Kalifornien, in Los Angeles, in der Azusa Street geschah. Da kam der Heilige Geist und alle, die an Jesus glaubten, die für andere beteten, die für diese gebetet haben, die wurden gesund. Und wisst ihr, der Pastor Seymour, den Jesus ersehen hat, damit durch ihn das freigesetzt wird, der kam immer in die Versammlung mit einem Schuhkarton auf dem Kopf. Mit einem Schuhkarton auf dem Kopf. Stellt euch mal vor, ich komme hier rein mit einem Schuhkarton auf dem Kopf. Damit hat er bekundet, ey, ich bin's nicht, es ist Jesus. Damit hat er bekundet, ich bin es nicht. Und heute beim Duschen, Haare sind ja lästig, wenn sie lang sind, und duschen muss und dann habe ich gedacht, Herr, soll ich die langen Haare tragen, um zu zeigen, dass ich nicht Herr Koch bin? Ist das mein Schuhkarton, den ich auf dem Kopf habe? Ich habe den Eindruck, er hat mir das so gesagt. Ich habe den Eindruck, dass er mir das so gesagt hat. Weil als ich kurze Haare hatte, waren das Haare waschen alles viel einfacher. Ne, Rolf, alles super. Zeit.
Ja, Pullover am Kopf ziehen. Kannst du den Pullover am Kopf ziehen, ohne dass du dich nachher kämmen musst. Du kannst beim Autofahren das Fenster aufmachen im Sommer, ohne dass die Frisur verweht.
Ja, das ist Zeitersparnis. Ne, Jürgen? Also, immer gut gekämmt. Das ist euer Schuhkarton auf dem Kopf.
Ne? Ich kann mir jetzt als Braut leider keine Locken mehr drehen für die Hochzeit.
Halleluja. Ja, wisst ihr, es gab im Laufe der Jahrhunderte immer Narren für Christus. Und die standen gegen den religiösen Geist. Ja, um den religiösen Geist zu schocken, um zu zeigen, ey, Gott liebt es, euch als Kinder zu sehen und nicht als Herr Bernhard Koch und Herr und Frau, ne? Sondern wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Halleluja. Und die Narren haben dafür gesorgt, ja, dass alles nicht so ernst genommen wurde. Außer das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wichtig, ernst zu nehmen. Ja, und aber nicht das Wort Gottes dem Mose gegeben als Gesetz. Das Gesetz war auf Steintafeln geschrieben und wurde dem Volk vor Augen gehalten. Und das Volk hatte steinerne Herzen. Und deshalb war das Gesetz auf die steinernen Tafeln geschrieben worden. Um dem Volk zu zeigen, ey, eure Herzen sind steiner. Jetzt versucht doch mal, das Gesetz zu halten. Und dann sind sie ans Werk gegangen und wurden ganz fromm. Und ja, am Anfang hat das noch geklappt so ein bisschen, ja, aber irgendwann wurden sie dem so müde und haben sich dem Baal zugewandt. Dem brauchte man ja nur die Kinder zu opfern. War ja nicht so schwer. Da musste man ja nichts weiter tun. Man konnte leben, wie man wollte. So, und wisst ihr, der Prophet Hesekiel schreibt, ich will euch ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz. Ja, fleischern meint lebendiges Herz. Ja, ein Herz, was pulsiert, was nicht steinern ist, was nicht tot ist. Und wir haben ein neues Herz bekommen, als wir Jesus in unser Herz gebeten haben. Das Herz, das alte Herz war die Verbindung Seele und Körper. Und die Seele wurde von den Regungen im Körper, von den Begierden im Körper gespeist. Und das neue Herz ist die Verbindung aus Gott geborener Geist und Seele. Und jetzt soll uns der Geist lenken. Und das tut er. Und das heißt im Grunde, noch nicht mal dein neues Herz ist fähig, das Werk Gottes zu tun, nach den Geboten Gottes zu handeln, sondern es ist die Wirkung des Geistes in das Herz hinein, der das bewirkt. Und das meint, Herr, ich kann dein Wort nicht tun. Es muss der Geist tun. Der Geist soll mich übernehmen. Der Geist soll mein Leben bestimmen. Und deswegen heißt es, der Apostel Paulus hat das geschrieben, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und dass er das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das heißt also, er bewirkt in meinem Herzen das Wollen, dass ich das Wort tun will. Er bewirkt das. Das kann ich noch nicht mal, meine Seele kann das noch nicht mal bewirken. Es muss der Geist bewirken. Und ich will, dass er das bewirkt. Du auch? Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Die frohmachende Freudenbotschaft, dass der Herr es tun will. Und selbst er bewirkt das Wollen, dass ich es tun will. Selbst das Wollen, dass du das tun willst, bewirkt deine Seele nicht. Das ist die gute Botschaft. Ich übergebe mich dir, Jesus. Hier bin ich. Das meint auch Kreuz. Ich bin nicht fähig, irgendetwas zu tun, was Gott wohlgefällt. Und die christlichen Humanisten, die versuchen vor Gott ein guter Mensch zu sein und sagen dann irgendwann, wenn sie empfinden, irgendwie fühle ich mich von Gott abgelehnt, die sagen dann, Herr, habe ich nicht in deinem Namen die Kinder in einem Kinderheim unterstützt? Habe ich nicht die Gefangenen im Gefängnis besucht? Habe ich nicht Dämonen ausgetrieben? Habe ich nicht in deinem Namen die Kranken geheilt? Dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, eins habe ich gelernt. Ich komme nicht mit meinen guten Werken in die Gegenwart Gottes, sondern ich komme durch das Blut Jesu in die Gegenwart Gottes. Ich komme mit der Haltung, danke für dein Blut, danke, dass ich begnadigt bin, dass du mich aufgenommen hast aufgrund deines Werkes, nicht meines Werkes, sondern deines Werkes am Kreuz. Und er sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Du hast meinen Sohn und das, was er getan hat, angenommen. Und du bist durch meinen Sohn, sagt der Vater, zu mir gekommen. Durch das, was mein Sohn Jesus für dich getan hat. Jetzt noch ein Wort, das ist das zweite Mal, das mir in Erinnerung gebracht worden ist. Und das ist eine relativ frische Offenbarung, die ich bekommen habe. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sagten, nachdem Jesus jemanden geheilt hatte und befreit hatte von Teufeln, die sagten, der treibt die Teufel durch den Teufel aus, den er hat. Und damit benannten sie den Heiligen Geist, durch den Jesus das gemacht hat, Teufel. Und Jesus sagte, den Sohn Gottes, den könnt ihr lästern. Aber wer den Heiligen Geist lästert, mit anderen Worten, der sagt, der Heilige Geist ist ein Teufel, dem kann nicht vergeben werden. So, und jetzt kommt die Offenbarung. In Galater 5 steht, das Fleisch steht gegen den Geist. Und der Geist steht gegen das Fleisch. Das sagt im Grunde, das Fleisch sagt, der Geist ist ein Teufel. Ist das nicht logisch, wenn das Fleisch gegen den Geist steht? Und der Geist steht gegen das Fleisch. Jesus hat zu den Pharisäern und Schriftgelehrten dieses Wort gesagt. Da gab es noch keine Erlösung. Jesus war noch nicht am Kreuz gestorben. Denn für das Fleisch gibt es keine Vergebung. Das Fleisch muss mit Christus am Kreuz sterben. Das Fleisch verdient den Tod. Es gibt keine Vergebung für das Fleisch. Das muss sterben. Und das Fleisch ist die alte Sündernatur. Ist die alte Sündernatur. Das ist die gute Botschaft. Hallo, für dein Fleisch gibt es keine Vergebung. Und im deutschen Sprachgebrauch heißt es, der Sünde muss vergeben werden. Nein, der Sünde wird nicht vergeben. Dem Sünder wird vergeben. Ja? Dem Sünder wird vergeben, aber nicht dem Fleisch, die vollkommen eins, welches vollkommen eins ist mit der Sünde. Der Sünde wird nicht vergeben. Dem Sünder wird vergeben. Ich denke, dass das wichtig ist zu wissen. Ja? So mancher denkt, oh, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Es war dein Fleisch. Und das ist mit Christus am Kreuz gestorben. In Römer Kapitel 6 heißt es, dass wir im Glauben unsere alte Natur, unser Fleisch, für mit Christus am Kreuz für gestorben halten soll. Im Glauben. Mein Fleisch ist gestorben, das glaube ich. Und was ich jetzt lebe, das lebe nicht ich, sondern Christus in mir. Christus in mir, der aus Gott geborene Geist, der lästert doch nicht sich selbst. Und der lästert auch nicht den Heiligen Geist. Es ist das Fleisch, was uns antreiben will, dass unsere Seele mit einstimmt. Ja, und falls sie eingestimmt hat, der Seele wird vergeben, aber nicht dem Fleisch. Und Jesus hat das den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, ey, wenn ihr, ja, ihr lästert den Heiligen Geist, das wird euch nicht vergeben. Ihr als alte Natur, ihr als Fleisch, ihr müsst sterben. Ist das nicht super? Uns ist vergeben. Du bist schon gestorben mit Christus. So, das ist ja dieses hebräische Denken. Das, was ich bin, mit Christus gestorben, das erlebe ich jetzt. Ja, in dem Maße, wie ich im Glauben in diesen Tod einwillige, in dem Maße kommt die Herrlichkeit Gottes in mein Leben und wird wirksam durch mein Leben. Wir sind aus Gott geboren, das ist der Geist aus Gott, der kann nicht sündigen. Die Seele, die noch nicht so geheiligt ist, sündigt dann und ab und wann. Nachdem ich gläubig wurde an Jesus, ich übertreibe vielleicht, habe ich gesündigt, was ich dann auch bemerkt habe, alle 5 Minuten. Ich habe alle 5 Minuten meine 5 Minuten gehabt. Und ich habe sofort meine Sünde bekannt. Und das bewirkte, dass meine Seele durch das Bekennen meiner Sünde von dieser Verunreinigung der Sünde wieder gereinigt wurde. So, und ich habe das gemacht. So, immer wenn ich es bemerkt habe, habe ich es gemacht. Und die Abstände wurden immer größer, sodass ich immer weniger meine 5 Minuten hatte. Bitte? Obligatorische Viertelstunde. Okay. So, und ich bin Gott so dankbar, dass schon jahrelang, und das werde ich auch nie wieder tun, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, gewisse Sünden nicht mehr getan habe. Du auch, ne? Die Intervalle werden immer weiter, es hört auf. Die Sünde ist ein sterbendes Programm. Halleluja. Und die Herrlichkeit Gottes ist ein lebendig machendes Programm. Und in diesem Prozess sind wir jetzt. Halleluja. Okay, also, es gibt Haltungssünden. Und es ist nicht einfach, die wahrzunehmen, auch wenn der Heilige Geist einen versucht, darauf aufmerksam zu machen. Und das dauert dann etwas länger, bis Jesus uns dann davon befreien kann. Ja, und weil wir es nicht merken und weil diese Sünde nicht unter das Kreuz gebracht wird, die Haltungssünde, diese oder jene, geht der Teufel und sagt, der hat diese Haltungssünde. Der Vater sagt ja und Jesus sagt, er hat es nicht erkannt. Ich habe durch den Heiligen Geist oft zu ihm gesprochen, aber er hat es nicht mitgekriegt oder war noch im Widerstand. Und dann sagt, ja, dann muss ich halt diese Krankheit oder das oder jenes zulassen. Ja. Nicht vergeben wollen ist zum Beispiel ein Grund. Jesus sagt sogar, wer nicht vergibt, dem wird auch nicht vergeben werden. Diese Sünde nicht zu vergeben, die wird erst dann vergeben, wenn wir vergeben haben. Aber auch das bewirkt der Heilige Geist, dass wir vergeben werden. Und solange wir in der nicht vergebenden Haltung bleiben, darf der Teufel gewisse Dinge tun. Mir kommt gerade Hiob vor Augen. Hiob war der gerechteste Mensch auf Erden. Und er hatte die Kraft, wirklich in all seinen Taten gut zu sein und Gutes zu tun und gerecht zu handeln. Aber er hatte einen Makel. Er erkannte Gott nicht so, wie Gott ist. Er glaubte, dass Gott gut ist, ja, aber er ist auch böse. Und er hat in seiner Vorstellung, in seinem Kopfkino gesehen, irgendwann bewirkt Gott Böses in meinem Leben. Und das, was er da in seinem Kopfkino gesehen hat, war, dass seine Kinder sterben, war, dass sein ganzer Viehbestand geraubt wird, dass seine Diener umgebracht werden, dass sein Hab und Gut geraubt wird und dass er krank wird. Und das, was er da gesehen hat in seinem Herzen, geschaut hat im Kopfkino, in seiner Vorstellung, das geschah dann. Denn er sagte hinterher, als er wiederhergestellt wurde und gesund wurde und alles wieder erstattet bekommen hat und sogar im Doppelten, außer seine Kinder, die hat er erstattet, also neue Kinder bekommen in der Zahl, die er vorher hatte, da sagte er, wovor ich Angst hatte, das ist über mich gekommen. Angst ist Unglaube. Und warum hatte er Unglauben? Warum hatte er Angst? Weil er glaubte, Gott ist nicht nur gut, sondern Gott ist auch böse. Und das hat mich immer irritiert, diese ganze Geschichte von Hiob. Karin ging es genauso, man wollte gar nicht Hiob lesen, das hat ja Angst in einem ausgelöst. Ne? In einem bis ich es kapiert hatte. So, wir hatten die super Zeiten als Gemeinde in den 90er Jahren, Anfang der 2000er. Und ich habe immer gedacht, oh, Gott hat uns so Gutes getan. Wann kommt das Böse von ihm um die Ecke? Nicht so richtig geglaubt, dass Gott böse ist, aber Hiob hat das ja auch erlebt. Ich hatte Hiob nicht richtig gelesen, hatte noch keine Offenbarung. Wann kommt das? Und dann kam das Böse um die Ecke. Und wir als Gemeinde wurden geschlagen. Und Karin kriegte plötzlich Gehirnbluten. Und mich hat das mehr tangiert und meine Seelenstimmung mehr zum Negativen und zur Depression beeinflusst als Karin selber. Die war ja, als sie Gehirnbluten hatte, im Himmel. Und die wäre auch gerne dort geblieben. Die hat im Himmel nicht an mich gedacht. Die hätte mich glatt hier auf Erden zurückgelassen. Und hätte sich da oben gefreut und ich hätte getrauert, Aber Jesus war gnädig. Jesus begegnet ihr. Karin, denk an deinen Mann. Hier kannst du. Hier kannst du nicht bleiben. Du hast noch einen Job zu tun auf Erden. Hat er nicht gesagt, ne? Denk an deinen Mann, ne? Oh, Jesus, das hast du ihr nicht gesagt? Kann sich nicht erinnern, okay. Ja, so, und was habe ich gelernt durch die Geschichte mit Karins Gehirnbluten? Jesus hat sie innerhalb einer Woche wieder hergestellt, ja. Nur ich war fertig, weil ich sowas von Gott nicht erwartet hatte, obwohl ich dachte, wann kommt das um die Ecke? So, und dann wurde mir klar, Hiob hatte eine verkehrte Gottessicht. Er glaubte, Gott ist gut und Gott ist böse. Aber die Bibel sagt, Gott ist nur gut. Und ein guter Gott kann nur gute Gaben geben. Und wenn man Hiob richtig liest, dann war es letztlich der Teufel, der den Hiob geschlagen hatte. Und er durfte Hiob schlagen, weil er glaubte, Gott ist auch böse. Versteht ihr? Der Teufel kam zu Gott mit meinen Worten jetzt und sagte, guck doch mal Hiob. Der Gute bleibt ja auch gut, wenn du ihn schlägst. Und Gott sagte, nein, ich schlag ihn nicht. Aber er ist in deiner Hand. Gott sagte, er ist in deiner Hand. Du, Teufel, bist der Staatsanwalt. Du hast gesehen, dass er glaubt, ich bin böse. Und aufgrund dessen, dass Hiob das glaubt, ich bin böse, darf er in deiner Hand sein. Aufgrund dessen. Von daher ist es so wichtig, dass wir die richtige Denke kriegen. Dass unser Sinn nach dem Wort Gottes verändert wird, dass wir entsprechend des Wortes Gottes denken. Und das geschieht nur, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dem Heiligen Geist sagen, klär mich auf, führe mich in die Wahrheit, zeig mir die Wahrheit. Ich will sehen, wie du bist, Jesus. Und, das wurde vorhin auch schon angesagt, uns nicht mehr dort aufhalten, wo die Sünder sich aufhalten, wo die Spötter sitzen und nicht den Weg der Sünde gehen. Aber dazu hilft uns wieder, das ist wieder die gute Botschaft, hilft uns wieder der Heilige Geist. Ja, zu mir hat mal jemand gesagt, neulich erst, Mensch, Bernd, du hast da eine Müllklappe. Eine Müllklappe. Ja, wenn da etwas kommt, was du nicht erkannt hast, was auch nicht von Gott ist, das rutscht gleich in die Müllklappe. Das rutscht gleich in die Müllklappe. Und so geht es uns auch, wenn wir Fernsehen gucken. Ja, Nachrichten, das ist jetzt vielleicht nicht für dich, aber ich soll Nachrichten gucken. Ich soll auf der anderen Seite auch in den sozialen Medien nachschauen. Ich soll... Vielleicht ist das nicht für dich, es ist nicht für jeden. Ne? Es ist besser, dass der eine oder andere sich nicht damit befasst. Ja? Und zur Corona-Zeit, und wir haben die Nachrichten geguckt und wir haben gedacht, das ist ja eine ganz andere Welt, in der wir gar nicht leben. Was erzählen die da? Der Geist Gottes hat uns gezeigt, wie es wirklich ist. Aber wir sollten sehen, wie die denken. Und wenn du das Wort Gottes kennst, dann durchschaust du deren Lügen und die Manipulation. Und das, was die sagen, das geht dann gleich in die Müllklappe. Aber dafür benötigst du, dass dein Herz voll ist mit dem Wort Gottes, damit dann nichts von diesem Müll hängen bleibt. Okay, so, dann kam der Tag, an dem Gott zu Elia sprach, jetzt ist die Zeit, wo ich Gnade für das Volk Israel geben will. Und hat gesagt, Geh zu Ahab und sage ihm, dass er das Volk auf dem Berg Karmel versammeln soll. Und das war die Wende zur Gnade. Elia wurde das gesagt, weil er ein Freund Gottes war, weil er ein Prophet war. Und deshalb hat er gehört, was Gott tun wollte. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Wie wäre es, wenn ich zu dir sage, ey, du bist mein Freund, Jutta, wenn du tust, was ich sage. Na. Ich bin nicht Jesus. Ich bin noch nicht vollendet. Im Geist schon, aber meine Seele noch nicht. Ne? Die hat so ihre Tücken. Also Jesus durfte das sagen, weil er ist Gott. Ja, an ihm war nichts zu verändern. Aber an dir und mir ist etwas zu verändern. Wir sollen gestaltet werden in sein Bild, damit wir in sein Denken sollen wir hineingeführt werden, damit wir sein Denken erfassen können. Also wir müssen uns verändern, nicht Jesus. Und das wollte er damit zum Ausdruck bringen. Ja. Und da ist wieder die gute Botschaft. Wir können uns nicht in das Bild Jesu verändern. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Aber der Heilige Geist gibt Offenbarung, der Heilige Geist wirkt und verändert mich durch die Offenbarung weiter in das Bild Jesu Christi, mehr in sein Bild hinein. Das ist doch das Evangelium. Du kannst entspannen und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich gebe mich dir hin. Dein Wille geschehe mit meinem Leben. So wie im Himmel, so hier auch auf Erden. Gib mir die Motivation, das Wort zu lesen und zu lesen und zu lesen und zu lesen. Der guten Predigt zuzuhören. Bitte zeig mir, wenn ich im Internet irgendeiner Predigt zugehört habe, ob das, was der Prediger gesagt hat, durchweg von dir war. Wenn da Haken und Ösen drin war, bitte zeig sie mir. Denn das, was ich höre und in mir aufnehme, das glaube ich. Und ich will keinen Unglauben glauben. Unglaube ist auch Glaube. Hiob glaubte, dass Gott gut ist, und er unglaubte Glauben. Er glaubte Unglauben, so muss ich sagen. Er glaubte Unglauben, dass Gott böse ist. Und das war sein Verhängnis. Aber Gott hat ihn da herausgerettet. Und am Ende sagte Hiob, ich habe früher von Hörensagen von dir gehört, jetzt weiß ich, wer du bist und wie du bist. Und dann lebte er ganz entspannt noch 130 Jahre. Ganz entspannt. Und ich habe manchmal so einen kleinen Schimmer davon, dass Gott mein Leben, was die Zukunft betrifft und das Leben meiner Familie, zum Guten führt. Aber manchmal ist es wirklich eine Anstrengung, das vor Augen zu behalten. Und der Heilige Geist hilft mir, dass ich das vor Augen behalten kann. Ja, weil der Teufel kommt und zeigt einem die Situation der Welt und sagt, ihr habt kein Geld. Und wenn ihr aus eurem Körper aussteigt, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Pinke-Pinke? Wer hat so viel Geld? Ich meine, beerdigt zu werden ist ja heute sehr teuer geworden. Ne? Ich habe immer die... Entrückt werden, ja. Gut, ich hoffe, dass das so ist. Ne? Nicht, dass unsere Kinder oder der Herr, dass er uns vorher das Geld gibt, dass unsere Kinder nicht belastet werden. Also, ich habe vor Augen keine... Mein Leichnam soll nicht verbrannt werden. Ne? Wir werden entrückt, okay. Jesus kommt vorher wieder, er hält uns so lange auf Erden lebendig. Okay, also... Ach, da kommen ja die unmöglichsten Gedanken vom Teufel, ne? Und wenn man Gott nicht vertraut und sich Sorgen macht, Sorgen machen ist Sünde. Gott nicht zu vertrauen ist Sünde. Ja? Angst haben ist Sünde. In Gott ist keine Angst. Gott sündigt nicht. Er hat keine Angst. Und er transferiert durch den Heiligen Geist Sorglosigkeit in deine Seele, in deinen Sinn. Angstlosigkeit in deine Seele, in deinen Sinn. Er bewirkt das durch sein Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes. So, er zeigt mir so an ganz kleinen Dingen, dass er sorgt. Neulich habe ich Karins Wagen zum Tanken gefahren und Luft war nicht mehr so auf den Reifen, wie es sein sollte. Und ich kriegte diese Gumminippel nicht von den Ventilen. Ging nicht. Ach, dachte ich, muss ich extra wieder nach Hause fahren, eine Zange holen. Und dann hörte ich in mir eine Stimme: Du hast doch hinten schon ein benutztes Taschentuch. Da war die sparsame Stimmung. In der anderen Tasche habe ich die unbenutzten Taschentücher. Hörte ich eine Stimme: Nimm das. Nimm das. Und mach es damit. Und da ging es. Also mir war klar, das habe ich mir nicht selber gesagt. Ne? Versteht ihr? Die Weisheit spricht. Die Weisheit spricht. Ich habe noch nicht mal um Weisheit gebeten, aber zu anderen Zeiten habe ich um Weisheit gebeten, aber nicht in dieser Situation. Gott ist gut, ne? Er hat mich nicht vorher erinnert, jetzt bitte die Weisheit, sondern grundsätzlich. Ja, und dann habe ich das gemacht, wie es mir gesagt wurde, und es ging. Oh, ich habe oft diese, und dann sage ich eben, warum erlebe ich das nicht so im Großen? Kommt noch, ne? Erst mal im Kleinen, ne? Aber schon, ich bin ja jetzt, 40 Jahre gläubig. Also das mit dem Kleinen, das müsste sich doch mal... Na, wir haben auch schon größere Dinge erlebt. Ja? Aber er will mir damit sagen, ey, ich sorge für dich. Ich sorge dafür, dass alles im rechten Moment mit rechten Dingen zugeht. So, ich denke, es ist wichtig, ja, sonst euch das Erlebte zu sagen. Und deswegen gingen diese Gummiventile nicht aufzuschrauben, außer mit dem Taschentuch, damit ich euch ermuntern kann damit, was ich erlebt habe. Es war, der normale Mensch sagt, ja, gut gemacht, hast gut drüber nachgedacht. Ja, also bist doch noch auf der Höhe, dass du die Dinge meistern kannst. Ne? Aber mir ist total bewusst, es war der Geist der Weisheit, der da zu mir sprach. So, und er möchte auch zu dir sprechen und dir sagen, was du in den Situationen tun sollst. Wisst ihr, ich glaube, dass mit meiner Rede hier heute, dass der Heilige Geist vieles von dem, vielleicht auch alles von dem, was ich gesagt habe, in mir zuvor hineingesprochen hat, weil ich sehe das vorher, was ich sagen soll. Er zeigt es mir und dann sage ich es. Und dann ist plötzlich was weg, was ich sagen wollte. Okay, dann ist es halt weg, fertig. Dann zeigt er mir Neues. So, und das ist das Geheimnis des freien Sprechens. Ja, zu sagen, was man sieht. Natürlich muss man mit dem Wort Gottes im Herzen gefüllt sein, damit sich nicht andere Gedanken aufdrängen und dass sie sich einem nicht vorstellen. Weil wenn die sich vorstellen, dann weiß man nicht mehr, was man zu sagen hat. Man erkennt zwar, es ist verkehrt, was mir da gerade gegeben werden soll, aber dann weiß man nicht, was soll ich denn jetzt sagen? Das kann ich nicht sagen, das ist nicht dran. Heiliger Geist, hilf mir, zeig mir erneut, was ich sagen soll. Ja, und dann macht er das. Das ist Vertrauen, das ist, freisprechen ist wie, ich weiß, dass ich schwimmen kann, ich gehe jetzt ins Wasser und schwimme. Ich weiß, dass ich das kann. Nur, ich kann nicht frei sprechen, wenn der Heilige Geist mir nicht gibt, was ich sagen soll. Aber wenn ich mich hier hinstelle und meinen Mund aufmache, dann gibt er mir und füllt meinen Mund und ich kann sprechen. Frag mich nicht, wie es mir vorher ging. Vorher Mattscheibe. Ja, Fernsehen, früher ging das ja nicht Tag und Nacht, sondern irgendwann kam, wenn man vorm Fernseher eingeschlafen ist, kam die Mattscheibe. Ja. So, und dann ist Vertrauen angesagt. Meine Gefühle waren auch nicht so, hier heute zu predigen. Vertrauen ist angesagt. Vertrauen. Und dann gehe ich und dann geht's los. Halleluja. Ja, okay. So, ich wiederhole jetzt nochmal einen Vers aus Johannes 3, Vers 36. Der muss sich uns einprägen. Der passt zu dem, was ich hier heute schon gesagt habe. Johannes 3, Vers 36. Das sagt Johannes der Täufer. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wir wissen, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht irgendwann das ewige Leben bekommen, sondern der hat es. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, das ist eine ganz andere Ebene, ne? Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben, in Klammern, was er hat, nicht sehen. Kommst du mit? Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Aber wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben, das füge ich jetzt ein, was er hat, nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hiob in der heutigen Zeit, der hätte bestimmt an Jesus geglaubt. Davon gehe ich aus. In der Mitte des Buches steht ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ihn hat er gesehen im Geist. Aber sein Glaube, dass Gott böse ist, hat bewirkt, dass er zu der Zeit, wo er das glaubte, das Leben nicht gesehen hat. Und so ist das bei uns. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht gehorsam sind, wir haben zwar das ewige Leben, aber in dem Moment, wo wir nicht gehorsam sind, sehen wir das Leben nicht. Erleben wir das Leben nicht, erfahren wir das Leben nicht, können das Leben nicht weitergeben. Und von daher, die gute Botschaft kommt jetzt wieder. Der alte Bernhard Koch ist Jesus nicht gehorsam. Der muss, dieses Fleisch, muss mit Christus am Kreuz sterben. Die gute Botschaft ist, Christus in mir und der Heilige Geist auf mir und um mich herum. Er bewirkt, dass ich dem Wort Gottes, dem, was Gott mir sagt, gehorsam sein kann. Und er bewirkt sogar, dass ich gehorsam bin, damit ich das Leben sehe. Gott weiß doch, dass ich es nicht kann. Und ich muss nur einstimmen, ich kann es nicht, ich tue es nicht, weil ich es nicht kann. Ich brauche deine Hilfe. Heiliger Geist, übernimm mich, dass ich es tun kann. In meinem alten Leben, vor über 40 Jahren, war ich ein Dieb. Bin durch die Geschäfte gezogen und habe geklaut. Nö, ne? Und dann habe ich in einem Kaufhaus damals, das gibt es heute nicht mehr, habe ich Schallplatten geklaut. Und nachdem ich gläubig wurde, sagte Jesus zu mir, du hast da und dort und dort und dort geklaut, alles vergessen, vergeben, aber du gehst in dieses Geschäft und sagst, dass du die Schallplatten geklaut hast und bezahlst sie. Und ich sagte nein. Und dann war Stille und irgendwann klopfte er wieder an, hatte immer noch die Stimmung, nein, mache ich nicht. Jesus, ich liebe dich. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn du mich nicht übernimmst, dass ich da hingehe und das mache, dann mache ich es nicht. Übernimm mich. Und dann kann ich, ich erinnere mich, war in der Stadt und plötzlich kam der Geist Gottes über mich. Und ich ging hin in dieses Geschäft, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Der hat mich übernommen. Und habe der Verkäuferin gesagt, was ich vor Jahren getan hatte. Und dann hat sie mich an den Geschäftsführer verwiesen. Und dem habe ich das alles erzählt, meine Bekehrungsgeschichte. Und dass ich das in Ordnung bringen wollte und bezahlen wollte. Und dass ich in Hannover zu der Zeit in einer Gemeinde bin. Und die Gemeinde ist mit einem Hilfswerk verbunden, die Kinder in Indien unterstützt und Missionare und so weiter. Und dann schaute er mich wohlgefällig an und sagte, ich sollte zur Kasse gehen und bezahlen und dann sollte ich zu ihm zurückkommen. Das habe ich gemacht und bin ich zurückgegangen. Und dann hat er mir das Doppelte von dem gegeben, was ich vorher bezahlt hatte. Er hat gesagt, das sollte ich der Intermission, der Arbeit, der Hilfsarbeit für Indien, sollte ich das spenden. Und dann stellte sich heraus, dass er ein Ältester, zur damaligen vor 35 Jahren, der Baptistengemeinde in Rinteln war. Und zu der Zeit haben wir einen guten Draht zu den Baptisten, zu der Gemeinde hier in Rinteln bekommen und hatten gemeinsame Gottesdienste. Ich durfte da auch mal predigen. Heiligabend durfte ich dort. Es hat sich leider im Laufe der Zeit wieder auseinander begeben, aber zu der Zeit, und das war zu der Zeit auch in Ordnung, ja, also Gott hatte etwas im Sinn. Aber ich habe ihm gesagt, ich mache es nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich mache es nicht, es sei denn, du übernimmst mich und bewirkst, dass ich es tue. So, und diese Haltung, denke ich, sollten wir haben. Das Fleisch macht das nicht, will das nicht. Es muss durch den Geist gewirkt sein. Ist doch ganz einfach, ne? Jesus, ich mache das nicht, aber wenn du den Heiligen Geist sagst, dass er mich übernehmen soll und ich es dann tue, dann ist das in Ordnung. Ich will gehorsam sein, aber ich mache es, ich bin nicht gehorsam, wenn der Heilige Geist mich nicht in Gehorsam führt. Wisst ihr, und ich hatte oft das Empfinden, wenn die Gelegenheit gegeben war, wir waren hier und da, die Gelegenheit gegeben war, irgendwas zu beizutragen zu dem, was da vonstatten ging. Und dann hatte ich etwas, dann kriegte ich ganz doll Herzklopfen. Und ich habe Jesus gesagt, wenn ich die Herzklopfen habe, mache ich das nicht. Ich will, wenn, dann will ich ganz entspannt nach vorne gehen und etwas sagen. Die Herzklopfen imponieren mich nicht, die treiben mich auch nicht. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen, fertig, aus. Ich will einfach durch den Heiligen Geist, ja, gehen, entspannt und nicht unter diesem Stress. Und er hat das gemacht. Weißt du, man sitzt dann so und dann sieht man die großartigen Prediger und dann sieht man sich als ganz klein an und Teufel bombardiert ein und sagt, sowas schaffst du niemals. Du siehst doch, wie intellektuell du bist. Du bist ganz schwach. Und ne, kennt ihr sowas? Und Heiliger Geist, ich brauche dich. Wenn du mir nicht hilfst, mache ich das nicht. Wenn du willst, dass ich das tue, hier bin ich, nimm mich, mach. Ist das nicht einfach? Ne? Das ist das Evangelium. der Teufel lügt uns die Hucke voll und wir müssen die Wahrheit dem entgegensetzen. Wenn du weißt, und du weißt es jetzt, dass der Heilige Geist dich übernehmen will und bewirken will, dass du das, was er dir sagt zu tun, mit dir machen will, dass du es tust, dann ist das ganz einfach. Dann ist das ganz einfach. Ich habe noch 5 Minuten. Aber gute 5 Minuten. Oh, okay, dann mache ich jetzt Schluss. Ich bin mit Elia leider nicht so weit gekommen. Ja? Okay, super. Ja, okay. Halleluja. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, ja, dass du mir geholfen hast zu sprechen. Danke dir, dass du das Wort hervorgebracht hast aus mir und hineingebracht hast in unsere Herzen. Hast es auch wiederum in mein Herz hineingebracht. Und ich danke dir, dass du diese Worte uns eröffnest, dass wir Offenbarung und Erkenntnis bekommen. Ich danke dir für deine Hilfe. Und so segne jeden von uns und hilf uns, die Haltung zu haben, ich mache nichts, es sei denn, du übernimmst mich, damit ich es mit dir zusammen tun kann. Amen. Amen. Amen.